RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Bundesinnenminister Dobrindt warnt davor, dass junge Extremisten immer gewaltbereiter werden. Vor allem in der rechtsextremen Szene wachse die Gewaltbereitschaft, sagt der CSU-Politiker der Funke Mediengruppe. Dieser Trend sei aber auch bei extremen Linken und jungen Islamisten zu beobachten. Morgen will der Bundesinnenminister den aktuellen Verfassungsschutzbericht vorstellen. Aus Protest gegen die Asylpolitik ihrer Regierung haben niederländische Bürger offenbar eigenmächtig Kontrollen an der Grenze zu Deutschland durchgeführt. Das berichten niederländische Medien. Videos zeigen Männer, die an einer Bundesstraße nahe des niedersächsischen Haaren Fahrzeuge kontrollieren. Der kommissarische Migrationsminister Van Weel mahnte die Bevölkerung zur Zurückhaltung. Portugal hat die Nations League gewonnen. Die Fußballnationalmannschaft um Weltstar Cristiano Ronaldo siegte in München im Finale gegen Spanien mit 5:3 im Elfmeterschießen. Aus München Philipp Hofmeister.
Cristiano Ronaldo selbst hatte seinen Anteil am Triumph, traf zum 2:2 Ausgleich nach gut einer Stunde in einem intensiven und abwechslungsreichen Endspiel, in dem Spanien durch Zubimendi und Oyarzabal zweimal in Führung lag und Portugal durch Mendes und eben Ronaldo zweimal ausgleichen konnte. Im Elfmeterschießen versagten Spaniens Sturmroutinier Morata als einzigem Schützen die Nerven. Portugal feiert nach 2019 schon seinen zweiten Triumph in der Nations League und krönt sich zum alleinigen Rekordchampion dieses Wettbewerbs.
Überschattet wurde das Finale vom tödlichen Unfall eines Fans. Der Mann war während des Spiels vom Mittelrang auf die Pressetribüne im Unterrang gestürzt. Im Krankenhaus erlag er seinen schweren Verletzungen. Die Unfallursache ist unklar. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht wechselnd bewölkt mit einigen Schauern, nach Süden oft klar, 11 bis 3 Grad. Am Tage wechselhaft mit sonnigen Abschnitten, dazwischen immer wieder etwas Regen, vereinzelt Gewitter, Höchstwerte 15 bis 23 Grad. Es ist jetzt 3:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und da gibt's eine Falschfahrermeldung. Vorsicht bitte in Frankfurt am Main Nied auf der B40, Nied-Griesheim zwischen Niederkirchweg und Mainzer Landstraße werfen Personen Steine auf die Fahrbahn. Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie weiterhin gut durch.
Die ARD Infonacht.
Und die kommt vom Norddeutschen Rundfunk aus Hamburg. Ich bin Konstanze Nastarowitz. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Pfingstmontag. Bei all den Kriegen und Wirtschaftskrisen in der Welt, da ist ja der Klima- und Umweltschutz in den vergangenen Monaten ein wenig in den Hintergrund der öffentlichen Debatte geraten. Dabei setzen Klimawandel und Umweltverschmutzung dieser Welt natürlich auch weiterhin viel zu, ob wir darüber reden oder nicht. Zum Beispiel wird die Lage in den Ozeanen immer bedrohlicher. Und schließlich ist die Erde immerhin von 70% Wasser bedeckt. Die Ozeane, die liefern Lebensräume für Tiere und Pflanzen, haben Einfluss auf das Wetter und sie sind Ernährungsgrundlage für Millionen von Menschen weltweit. Wenn es den Ozeanen also nicht gut geht, Stichwort Plastikmüll und steigende Wassertemperaturen, dann muss dagegen dringend etwas getan werden. Und genau darum soll es bei der Ozeankonferenz in Nizza gehen, die heute beginnt. Caroline Dilla mit einem Ausblick.
Überhitzt, überfischt, verschmutzt. Und trotzdem wird in der breiten Öffentlichkeit viel zu wenig über die Ozeane gesprochen, sagt Romain Troublet. Das sei das größte Problem. Romain Troublet ist Geschäftsführer von Tara Ocean. einer französischen Stiftung, die sich für Meeresforschung und Meeresschutz einsetzt. Diese Konferenz zu haben, für die 50 Staatschefs und Minister aus gut 100 Ländern nach Nizza kommen, allein das ist schon ein Sieg, weil dann alle über die Meere reden, über die Probleme der Meere und darüber, wie wir die gemeinsam lösen können. Das allein sollte man nicht unterschätzen. Diese Sichtbarkeit allein reiche natürlich nicht aus. Wir müssen bei unseren Ambitionen für den Meeresschutz einen Gang hochschalten, auch was die Entwicklung internationaler Regeln betrifft. Für die Schifffahrt, die Artenvielfalt, Klimaschutz, Fischerei. Hier braucht es viel ehrgeizigere Ziele. Allerdings liegt rund die Hälfte der Weltmeere außerhalb nationaler Hoheitsbefugnisse, was vor allem für die Ausweisung von Schutzgebieten auf hoher See ein Problem ist. Das UN-Hochseeschutzabkommen von 2023 soll das ändern. Damit es in Kraft treten kann, müssen aber mindestens 60 Staaten den Text ratifizieren. Die französischen Gastgeber hatten gehofft, diese Zahl vor oder während der Konferenz in Nizza zu erreichen. Doch das könnte eng werden, räumt Olivier Poivre d'Arvor ein. Er ist Frankreichs Botschafter für die Meere und Ozeane. Wir geben uns bis Mitte Dezember, sozusagen als Weihnachtsgeschenk für den Ozean. Endlich ein Vertrag, der illegale Fischerei verbieten soll, der es ermöglicht, Hochseemeeresschutzgebiete auszuweisen, der die genetischen Ressourcen des Meeres gerecht verteilen soll. Das UN-Hochseeschutzabkommen gilt als wichtige Grundlage für viele Ziele, die schon vereinbart sind, deren Umsetzung aber hakt. Etwa bis 2030 insgesamt 30% der Weltmeere als Schutzgebiete auszuweisen. Aktuell sind es rund 8%. Kurz vor der Ozeankonferenz haben mehr als 2000 Wissenschaftler Empfehlungen erarbeitet, die in die politischen Entscheidungsprozesse einfließen sollen. Das sagt François Houllier, Präsident des französischen Meeresforschungsinstituts IFREMER.
La présence de 2200 scientifiques à Nice est une forme de
Die Präsenz der Wissenschaftler in Nizza soll eine Art freundschaftlichen Druck aufbauen. Diese 2000 Wissenschaftler stehen ja auch in Kontakt mit den Delegationen ihrer jeweiligen Länder und können dort weitergeben, was wir auf unserem Kongress erarbeitet haben. Diesen gemeinsamen Druck konnten wir in der Form nie zuvor ausüben. Umweltschutzorganisationen haben schon vor Beginn kritisiert, dass der Konferenz die Ambitionen fehlen. Romain Troublet von Tara Océan verfolgt einen pragmatischen Ansatz. Er versucht, allzu große Erwartungen an die Konferenz zu bremsen. Nizza sei nicht das Format, um neue, bindende Verträge zu vereinbaren. Es gehe vielmehr darum, die teilnehmenden Staaten zu eigenen Verpflichtungen zu motivieren. Es ist ein Diskussionsformat zu den UN-Zielen der nachhaltigen Entwicklung. Es geht darum, was Staaten tun sollten. Nizza ist da, damit unterschiedliche Akteure sich eigene verbindliche Ziele setzen. Also zum Beispiel auch Unternehmen der Meereswirtschaft und nicht nur Staaten. Für Troublet wäre Nizza ein Erfolg, wenn möglichst viele Staaten dort ambitionierte Aktionspläne festschreiben. Sich etwa dazu bekennen, die weltweite Plastikproduktion zurückzufahren oder sich einem Moratorium für den umstrittenen Tiefseebergbau anschließen. Aber Nizza allein bringe keine Trendwende für den Ozean. Denn die eigentliche Arbeit beginnt danach, wenn die teilnehmenden Staaten ihre Engagements auch in Politik umsetzen müssen.
Ja, Sie haben es gehört, es gibt diverse Bedrohungen für die Ozeane. Eines dieser Probleme, die Plastikverschmutzung, das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an, wie die Kunststoffe im Meer landen und was dagegen nun getan werden müsste. Nadine Gode berichtet.
Plastik ist überall im Meer angekommen, an Stränden, auf hoher See, selbst in der Tiefsee.
Überall, wo man guckt, wird man was finden. Da bin ich leider ziemlich sicher mittlerweile.
Sagt Dr. Mark Lenz. Er ist Meeresbiologe am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Die Ursachen kennt er gut. Fehlende Müllsysteme, wilde Deponien oder direkte Entsorgung in der Umwelt. Das Plastik sammelt sich in Flüssen und treibt bis ins offene Meer. So gelangt der meiste Plastikmüll in die Ozeane. Über Meeresströmungen wird dieses Plastik über weite Strecken transportiert und verbreitet sich in alle Winkel des Meeres, weiß auch Laura Griestop. Sie ist Referentin beim WWF und Expertin für Plastik und Verpackungen.
Man hat Kunststoffe schon nachgewiesen im Marianengraben zum Beispiel, am tiefsten Ort der Erde. Man hat es auf den entlegensten Inseln nachgewiesen.
Insgesamt gehe sie davon aus, dass jedes Jahr 19 bis 23 Millionen Tonnen Plastik ins Meer gelangen. Tendenz steigend. Aus Schätzungen des WWFs geht hervor, hält dieser Anstieg weiter an, könnte es im Jahr 2050 nach Gewicht berechnet mehr Plastik im Meer geben als Fische. Was Plastik im Alltag so praktisch macht, wird in der Umwelt zum Problem. Es ist sehr widerstandsfähig und hat eine lange Haltbarkeit. Statt sich biologisch zu zersetzen, zerfällt es in immer kleinere Teilchen. Bis zur völligen Zersetzung können mehrere hundert bis tausende Jahre vergehen. Viele Folgen dessen, was Plastik in Meeren anrichten kann, sind inzwischen gut dokumentiert, weiß Mark Lenz.
Große Tiere wie jetzt Schildkröten, Delfine, Seelöwen, aber auch Haie, die sich in Plastiknetzen verfangen, oder Seevögel, die eben Plastikmüll an ihre Küken verfüttern, die dann sterben, weil sich die Mägen füllen.
Und obwohl das Problem im Meer liegt, sind sich Expertinnen und Experte einig, die Lösung findet sich nur an Land. Denn Plastik einfach wieder aus dem Meer herauszufischen, sei nur mit großem Aufwand und wenig Erfolg möglich. Es gehe darum, Recyclingquoten zu steigern, Mehrwegsysteme zu etablieren und weltweit in eine funktionierende Abfallwirtschaft zu investieren. Denn ganz auf Plastik verzichten, das werde auch in Zukunft keine Option sein. Ein großes Potenzial für einen entscheidenden Fortschritt im Umgang mit Plastik sieht Griestop aktuell auf internationaler Ebene.
Das ist der UN-Vertrag für ein globales Abkommen gegen den Eintrag von Plastikmüll in die Meere.
Die finale Verhandlungsrunde des Internationalen Verhandlungskomitees für ein globales Plastikabkommen steht im August in Genf an. Ziel ist es, erstmals weltweit verbindliche Regeln für die gesamte Kunststoffwirtschaft festzulegen. Von der Produktion über den Gebrauch, Abfallwirtschaftung und bis hin zur Bekämpfung der Plastikverschmutzung der Meere.
Nadine Gode über den Kampf gegen den Plastikmüll im Meer. Innenminister Alexander Dobrindt von der CSU will die Bundespolizei künftig mit Tasern ausrüsten. Die Elektroschocker könnten dann gegen Angreifer eingesetzt werden und diese kurzfristig handlungsunfähig machen. Die Geräte sollen, so Dobrindt, ein Mittel sein, um auf die gestiegene Bedrohung der Polizei im öffentlichen Raum zu reagieren. Die Waffe ist allerdings umstritten. Kritik kommt aus der Opposition, positive Töne von Seiten der Polizei. Mehr dazu von Lissy Kaufmann.
Einige Bundesländer erlauben ihren Beamten bereits den Einsatz von Tasern. Jetzt will Bundesinnenminister Alexander Dobrindt auch die Bundespolizei damit ausstatten. Im Gespräch mit den Funke-Medien begründet der CSU-Politiker das mit den zunehmenden Bedrohungen. Die sieht auch die Gewerkschaft der Polizei und der für die Bundespolizei zuständige Vorsitzende Andreas Roßkopf.
Wir versprechen uns gerade in den Bereichen der Bahnhöfen einen großen Einsatz Mehrwert, denn auch hier haben wir eine sehr steigende Gewaltbereitschaft, insbesondere wie wir in Hamburg gesehen haben, auch oftmals mit Messern oder gefährlichen Gegenständen.
Für die Bundesbeamten käme mit dem Taser also eine weitere Waffe dazu. Mit den Geräten können Elektroschocks abgegeben werden. Die führen dazu, dass sich Muskeln zusammenziehen. Dadurch werden Menschen handlungsunfähig. Laut Roßkopf können die Taser aus 13 Metern Entfernung eingesetzt werden. Für die Beamten heißt das, sie müssen bei einem Einsatz schnell entscheiden, welche Waffe die richtige ist. Die Bundespolizei testet die Geräte bereits.
Wir haben bisher sehr positive Erfahrungen. Natürlich muss man bedenken, es bedarf einer großen Fortbildung und Weiterbildung bei der Anschaffung dieses Einsatzmittels von den Kollegen. Und es ist natürlich auch ein Kostenfaktor.
Die Linkspartei sieht den Einsatz kritisch. Die Abgeordnete Clara Bünger, die im Innenausschuss des Bundestages sitzt, hält Dobrindts Forderung für falsch und gefährlich.
Beim Einsatz von Tasern sinkt tatsächlich die Hemmschwelle und dann wird man mit 50.000 Volt beschossen. Und da gab es in der Vergangenheit eben auch schon zahlreiche Tote in Deutschland. Und es wird eben keine Deeskalation bringen, sondern eher noch mehr Aufrüstung und auch Gewalteinsatz von der Polizei. Und ich halte das für falsch.
Bünger fürchtet, dass auch wirtschaftliche Interessen dahinter stecken könnten und hier Lobbyarbeit betrieben wird.
Wir müssen da ganz vorsichtig sein und auch beobachten, dass dann nicht irgendwelche Sicherheitsfirmen genau von solchen Forderungen profitieren.
Die Grünen finden, die Polizei brauche eine verlässliche und rechtssichere Ausrüstung. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion, Irene Mihalic, sagt, bisher sei unklar, wie eine solche Waffe rechtssicher ins Bundespolizeigesetz eingebettet werden könne. Bundesinnenminister Dobrindt hat angekündigt, noch in diesem Jahr dafür zu sorgen, dass der Einsatz bei der Bundespolizei rechtlich möglich wird. Die Bundespolizei ist unter anderem für den Grenzschutz zuständig, für den Einsatz in der Bahn und an Flughäfen.
Lissy Kaufmann berichtete. Die Zeit, es ist gleich 3.15 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Elon Musk und sein Unternehmen SpaceX haben nun auch eine eigene Stadt, Starbase im Süden von Texas. Hier leben rund 500 Menschen, die meisten von ihnen SpaceX-Mitarbeiter und ihre Familien. Dass Elon Musk und seine Angestellten Macht über eine ganze Stadt haben, finden nicht alle gut, vor allem in der nächstgrößeren Stadt Brownsville. Andere hoffen dagegen auf einen Aufschwung für die ganze Region. Und Raketenfans finden Starbase sowieso toll.
Starbase, die jüngste Stadt in den USA, direkt am SpaceX-Weltraumbahnhof. Und da sieht man vor allem eins im Moment, Baustellen. Ansonsten gibt's ein paar Straßen mit Palmen, Bungalows, Tiny-Häusern und silbernen Wohnwagen. Angeblich hat auch Elon Musk hier ein Haus, wahrscheinlich in einem abgesperrten Bereich. Davon gibt es viele in Starbase. Wie eine lebendige Stadt sieht Starbase noch nicht aus. Etwa 500 Leute wohnen hier, fast alle Musks Angestellte und ihre Familien. Nur 10 Minuten entfernt ist der Strand, Boca Chica Beach am Golf von Mexiko.
Welcome to Boca Chica!
Ruft David, ein SpaceX-Fan. Der quirlige Mann im bunten Hawaii-Hemd und mit weißem Cowboy-Hut auf dem Kopf ist mit seinem kleinen Wohnwagen und seinem Papagei Little Willy aus Austin angereist, um sich alles anzuschauen. Hier in Starbase wird die Starship gebaut, die größte Rakete der Welt. Von hier startet sie auch. Dass Starbase nun eine Stadt ist, findet David gut. Eine Stadt bringt Infrastruktur mit sich. Im Moment ist hier ja noch Einöde, aber Elon bringt Infrastruktur.
City brings in infrastructure. We're out in the desert right now, but he's going to be bringing in infrastructure.
Was David Einöde nennt, ist Naturschutzgebiet. Davon ist Starbase umgeben. Dünen, Meer, Graslandschaften. Branham ist aus North Carolina hergekommen, nicht wegen der Landschaft, sondern wegen Starbase. Er hat sein Auto und seinen in der Sonne silberglänzenden Anhänger in der Nähe des Strandes geparkt, mit Blick auf den Raketenstartplatz. Branham ist begeistert von Starbase und von Elon Musk. Er hat geschaffen, was ich von nun an die Smaragdstadt nennen werde, das großartige Starbase.
He has made what I am going to start calling the Emerald City, the big, beautiful Starbase, Texas.
Branham trägt ein schwarzes T-Shirt. Hinten drauf steht groß in silberner Schrift Starbase. Der Untersetzte mit 50er findet, dass Elon Musk Unterstützung verdient, weil er der Menschheit einen Dienst erweist. Die Menschheit könnte irgendwann aussterben, erklärt Branham. Daher müsse man sich auf andere Gebiete ausweiten. Die einfachste Art: Mond, Mars und noch weiter.
The easiest way to do that is go to Mars. You know, the moon, Mars and beyond.
Das ist die Mission von Elon Musk. Von Starbase ganz im Süden von Texas will er mit der Starship-Rakete zum Mars fliegen. Die NASA will mit ihr Astronauten zum Mond schicken. Dass das hier Musk Country ist, ist schon auf dem Weg nach Starbase unübersehbar. Am Highway 4, der einzigen Straße zum Weltraumbahnhof, der neu gegründeten Stadt und zum Strand, steht eine fast 3 Meter hohe goldene Elon Musk Büste, aufgestellt von einem anonymen Künstler. Im Moment hat sie ein großes pinkes Pflaster auf der Wange. Musk-Gegner haben die Büste demoliert. Nicht alle sind Musk- und Starbase-Fans wie David und Branham. Umweltschützerin Becca Hinojosa steht am Strand, schaut ernst aufs Meer. Hinter ihr der Weltraumbahnhof.
This was always supposed to be a sensitive, pristine habitat. It's not supposed to be for use for dangerous rocket testing technology.
Dies sollte immer ein sensibler, unberührter Lebensraum sein, kein Ort für gefährliche Raketentests. Und der Strand ist beliebt in der ganzen Region. Becca, die kleine Frau mit den zum Zopf zusammengebundenen langen schwarzen Haaren, sagt, es ist ein Erholungsort, den sich auch die Einkommensschwachen leisten können. Die Region hier, direkt an der mexikanischen Grenze, gehört zu den ärmsten in den USA. Und die Gegend ist für die indigene Bevölkerung ein heiliger Ort. Christopher Basaldu steht neben Becker am Strand. Er gehört zum Stamm der Eshdogna.
Dieses Land ist den Ureinwohnern seit mehreren 10.000 Jahren heilig. SpaceX und der Landkreis tun dies alles gegen den Willen der großen Mehrheit der Menschen hier und ganz bestimmt ohne die Zustimmung der Ureinwohner.
Sowohl Christopher als auch Becker befürchten, dass Elon Musk und Starbase die einzige Zufahrtsstraße zum Strand in Zukunft noch öfter sperren könnten als bisher. Elon Musk schikaniert die ganze Region und versucht, die Kontrolle über Boca Chica Beach zu erlangen, so die Umweltschützerin.
Elon Musk und SpaceX are actively bullying the region and trying to take over control of Boca Chica Beach.
Aber bisher zumindest entscheidet der Landkreis über Sperrungen des Highways. Bei Raketenstarts oder wenn große Gerätschaften hin und her transportiert werden müssen. SpaceX will aber bei der texanischen Regierung erreichen, den Highway selbst sperren zu dürfen. Landrat Eddie Trevino ist davon überzeugt, im öffentlichen Interesse wäre es am besten, die Befugnis dem Landkreis zu überlassen.
We think that in the public interest it would be best to retain that authority with regards to closures of Highway 4 and Boca Chica Beach with Cameron County.
Trevino steht im Gericht in Brownsville. Die 190.000 Einwohnerstadt ist etwa 40 Minuten von Starbase entfernt und der Regierungssitz des Landkreises Cameron County. Bei der offiziellen Ernennung von Starbase zur Stadt haben er und seine Beisitzer eine Botschaft an die Starbase-Kritiker. Nicht wir haben entschieden, dass eine Stadt entsteht, sondern das texanische Gesetz. Wir halten uns an die Verfassung, ob es uns gefällt oder nicht.
We don't get to pick and choose which ones we are going to follow or not follow.
We took the oath.
That's right.
You know, so we have a responsibility to that constitution.
Das texanische Gesetz sieht vor, Privatpersonen können eine Stadt gründen, wenn die Bewohner eine Petition einreichen und dann für eine Stadtgründung stimmen. Im Fall von Starbase haben fast 98% der rund 280 Wahlberechtigten in Starbase, also SpaceX-Mitarbeiter, mit Ja gestimmt. Dann sagt Trevino:
We congratulate Starbase and wish them the.
Und ich unterbreche den Beitrag für eine Falschfahrermeldung. Achtung, Falschfahrer auf der A7 Füssen-Reute-Ulm. Zwischen dem Kreuz Memmingen und Bergheim kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A7 Füssen-Reute-Ulm zwischen dem Kreuz Memmingen und Bergheim ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht in beiden Richtungen. Und nun weiter mit dem Beitrag von Nina Barth über Elon Musks eigene Stadt.
Absolute best. We look forward to working with them for the betterment not only of Starbase, but of Cameron County. Texas.
Wir gratulieren Starbase und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Wir hoffen, dass nicht nur Starbase davon profitiert, sondern der gesamte Landkreis. Davon ist Gilberto Salinas überzeugt. Er ist Chef einer Firma, die sich um die Ansiedlung von Unternehmen in Brownsville kümmert. Salinas Büro ist in einer Stadtvilla in Brownsville. In Anzug und Krawatte beugt er sich über eine Karte, die er auf einem Tisch ausgebreitet hat.
SpaceX is actually out here.
Hier ist SpaceX. Wir spüren den Einfluss hier rund um Brownsville. Häuser werden gebaut. Hier der rote Bereich, da entsteht ein Industriepark, ein Teil davon für Firmen, die extra wegen SpaceX hierher kommen.
Which is specifically for the companies that are following SpaceX.
Salinas betont, dass SpaceX 3,5 Milliarden Dollar in den Standort investiert hat. Dass rund 70% der 3.500 Leute, die bei oder für SpaceX arbeiten, aus der Region angestellt worden sind. Darunter auch viele Handwerker und Bauarbeiter. Und dann, sagt Salinas, kommt ja noch der Faktor Tourismus dazu. 20.000 Leute kämen pro Raketenstart, Tendenz steigend.
Then, on top of that, you have the tourism aspect. And they have about 20,000 visitors that come into our community for every launch and growing.
Und gerade erst hat die US-Luftaufsichtsbehörde genehmigt, dass die Zahl von 5 Raketenstarts pro Jahr auf 25 steigen darf. Salinas sieht für Brownsville und die ganze Region eine große Zukunft. In einem kleinen mexikanischen Restaurant an einer Straßenecke in Brownsville steht Robert Thibodeau hinter der Theke. Ein kleines, einfaches Restaurant mit Plastikstühlen. Zur Mittagszeit ist es voll besetzt. Thibodeau erzählt, dass SpaceX Brownsville verändert, vor allem abends. Früher war die Stadt spätabends tot, sagt er, aber jetzt ist was los. Auch junge Leute kommen, das ist definitiv eine gute Sache.
Brownsville downtown at night was dead, but now there's a lot of business that opened up, so a lot of young kids come. It's a good thing, yes, definitely.
An der Häuserwand gegenüber des Restaurants ist ein Bild von Elon Musk aufgemalt, nicht das einzige in der Stadt. Dieses ist ein farbenfrohes Bild von Musks lächelndem Gesicht, eingerahmt von dem Schriftzug Boca Chica to Mars. Künftig muss es heißen Starbase zum Mars, denn so heißt Boca Chica ja nun offiziell. Gerade läuft José Gólez vorbei. Der Geschäftsmann ist kein Fan von Musk und auch nicht von der neu gegründeten Stadt. In Brownsville werden alte Häuser plötzlich zu hohen Preisen verkauft. Die Mieten steigen, erzählt er. José befürchtet, dass Menschen in Brownsville auf der Strecke bleiben werden.
All the expenses go up.
Alles wird teurer. Aber nur die Leute, die für oder bei SpaceX arbeiten, haben das Geld. Und die Leute von Brownsville, Lehrer, Polizisten, die verdienen ja nicht mehr. Ich weiß, dass viele hier darunter leiden.
Viele der SpaceX-Mitarbeiter leben in Brownsville. Vielleicht ziehen sie irgendwann nach Starbase, wenn es dort weniger Baustellen gibt und mehr Häuser. Wie es sich anfühlt, hier zu leben? Die Starbase-Bewohner wollen keine Auskunft geben. Oder vielleicht dürfen sie auch nicht. I can't, ich kann nicht, sagt eine Frau, die mit Kinderwagen durch Starbase läuft, als sie das Mikrofon sieht. Und auch wenn die Straßen öffentliche Straßen sind, immer wieder Schilder mit der Aufschrift Privatgelände, kein Zutritt. Die SpaceX Security hat alles im Blick, bis dann vielleicht die städtische Polizei von Starbase übernimmt.
Nina Barth berichtete über Starbase.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Moritz Kühn und dem Tenniskönig von Paris, der da heißt Carlos Alcaraz. Er hat die French Open gewonnen, das zweite Grand Slam Turnier des Jahres. Der Spanier besiegte in einem spannenden und hochklassigen Finale den Weltranglisten ersten Jannik Sinner aus Italien in 5 Sätzen. Aus Paris, Guido Ringel.
Das Comeback des Turniers und das ausgerechnet im Finale. Aber wenn das einer schafft, dann Carlos Alcaraz. Der Spanier lag schon so weit hinten, dass es eigentlich vorbei war. 3 Matchbälle für den ersten in der Weltrangliste, Jannik Sinner. Aber der kleine Carlos, Carlitos, wie er genannt wird, wurde ganz groß und überragte sich selbst mit Biss und Kämpferherz und brutal gutem Tennis in entscheidenden Situationen. Alcaraz hat es hinbekommen, umgebogen, 5,5 Stunden härteste Tennisarbeit vor 15.000 elektrisierten Fans. Und der Lohn für den Spanier. Letztes Jahr 5 Sätze und der Sieg für Alcaraz. Dieses Jahr 5 Sätze und wieder der Erfolg, der Triumph.
Ja, Carlos Alcaraz, also der Tenniskönig von Paris. Die Könige der Handball-Bundesliga sind die Füchse Berlin. Sie haben sich erstmals in der Vereinsgeschichte den Meistertitel geschnappt. Am letzten Spieltag gab's trotz Halbzeitrückstand einen 38-33 Erfolg bei den Rhein-Neckar-Löwen. Die Gefühlslage von Füchse-Trainer Jaron Sievert.
Mega gelöst. Am Ende der Reise angekommen. Natürlich auch mega kaputt. Happy. Alle Emotionen, die so ein Erfolg mit sich bringen, überwältigen einen. Und jetzt gerade ist irgendwie so eine Leere. Die Freude war, ist unbeschreiblich.
Der 8. Juni 2025, ein historischer Tag für die Füchse Berlin. Vizemeister ist Magdeburg. Der SCM hat zum Saisonabschluss bei der SG Bietigheim gewonnen und geht damit kommende Saison auch wieder in der Champions League an den Start. Für Bietigheim war die Niederlage dagegen der K.O., die Schwaben sind abgestiegen. Gerettet haben sich dagegen Stuttgart und Erlangen. Beide Teams haben am Saisonfinale gewonnen. Stuttgart gegen Leipzig und Erlangen in Wetzlar. In der European League sind in der kommenden Saison die MT Melsungen, die SG Flensburg-Handewitt, Pokalsieger THW Kiel sowie die TSV Hannover-Burgdorf am Start. Und alle Ergebnisse und die Abschlusstabelle gibt's auf sportschau.de. Dort finden Sie auch alles zur Fußball Nations League und dem verlorenen Spiel um Platz 3 von der deutschen Mannschaft. Die DFB-Elf musste sich Frankreich mit 0-2 geschlagen geben. Felix Mansel berichtet.
Trotz Niederlage sind die Fans zufrieden, die Spieler erleichtert. Niklas Füllkrug gibt das auch offen und ehrlich zu.
Ich glaube, man hat gesehen, dass wir total gallig waren, total gierig waren, ganz, ganz viel Energie an den Tag gelegt haben. Das ist sehr positiv. Wir haben ein anderes Gesicht gezeigt.
Fakt ist aber auch, bei allem euphorischen Offensivfußball darf das Team nicht zu früh alles auf eine Karte setzen. Das beklagt zumindest Joshua Kimmich.
In der zweiten Halbzeit fand ich, auch wenn man dann 1-0 hinten liegt gegen eine Mannschaft wie Frankreich, dürfen wir nicht zu früh unsere Ordnung verlieren. Also auch da müssen wir ein bisschen geduldiger bleiben, müssen auch ein bisschen mehr Vertrauen in unsere Qualität haben, dass wir auch ein 0-1 aufholen können.
Ja gut, man kann auch sagen, man geht mit 1-0 nach Hause und verliert. Ich weiß nicht, ob das die bessere Alternative ist. Ich glaube nicht.
Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht es in dem Fall halt ein bisschen anders als sein Kapitän. Und er ärgert sich eigentlich über eine ganz andere Geschichte. Denn seine Mannschaft hätte die Partie in der ersten Hälfte gewinnen müssen.
Klar müssen wir auch ehrlicherweise sagen, dass Chancenverwertung natürlich im Fußball auch dazugehört. Trotzdem waren wir heute klar die bessere Mannschaft in vielen Momenten, nur eben bis kurz vor der Ziellinie. Und am Ende kannst du auch in der Formel 1, wenn du ein Top-Rennen machst und eine Runde vor Schluss platzt dein Reifen, hast du auch schlecht geraten, das Ding zu gewinnen.
Noch ist ein Jahr Zeit, um den Kader zu optimieren. Verletzte Spieler werden zurückkommen. Dann geht's hoffentlich ohne Geschwindigkeitsbegrenzung und mit Ersatzreifen zur WM nach Amerika.
Und in einem knappen Rennen hat sich Portugal den Nations League-Titel geschnappt, und zwar durch einen Sieg nach Elfmeterschießen gegen Spanien. Zum Schluss noch das: Olympiasiegerin Daria Fafolomeyev hat sich zum dritten Mal in Folge zur Europameisterin der rhythmischen Sportgymnastik mit dem Band gekrönt. Die 18-Jährige setzte sich am Schlusstag in Estland souverän vor einer Israelin und einer Ukrainerin durch.
Und das war der Sport in der ARD-Infonacht mit Moritz Kühn.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 3.30 Uhr mit Wolfgang Berger. In Los Angeles ist es nach dem Eintreffen der ersten 300 Nationalgardisten zu einer Konfrontation mit Demonstranten gekommen. Medienberichten zufolge gehen Soldaten und Sicherheitskräfte an einem US-Bundesgefängnis in der Stadt zum Teil mit Tränengas vor, um Demonstranten zurückzudrängen. Aufnahmen des Senders CNN zeigen, wie örtliche Polizisten Schlagstöcke benutzen. Laut Polizei werfen Demonstranten vereinzelt Flaschen und Steine, es gebe Festnahmen. Die Kundgebung sei verboten worden. US-Präsident Trump schickt insgesamt 2000 Nationalgardisten nach L.A. als Reaktion auf die gewaltsamen Proteste dort gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE. Bundesinnenminister Dobrindt hat vor einer wachsenden Gewaltbereitschaft jugendlicher Extremisten gewarnt. Junge Menschen radikalisierten sich zunehmend, sagte der CSU-Politiker den Funke-Medien. Aus der Nachrichtenredaktion Ronald Lessig.
Nach den Worten des Ministers verzeichnen die Sicherheitsbehörden diesen Trend in der rechtsextremen Szene, aber auch unter Linksextremisten und jungen Islamisten. Der Staat müsse dem Erstarken der politischen Gewalt entgegentreten und die Probleme der jungen Menschen lösen. Aufklärung gegen extreme Propaganda könnten vor allem Netzwerke vor Ort in den Städten und Kommunen leisten, etwa an Schulen, in Vereinen oder Jugendtreffs, sagte Dobrindt. Morgen will Dobrindt den Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr vorstellen.
Das israelische Militär hat offenbar eine Yacht mit pro-palästinensischen Aktivisten wie der Schwedin Greta Thunberg an Bord gestoppt. Laut der Initiative Freedom Flotilla Coalition haben Soldaten das Schiff Madleen betreten. Die Verbindung zur Besatzung sei abgebrochen. Das israelische Außenministerium teilte mit, die Yacht werde zur israelischen Küste gebracht. Die Passagiere sollten in ihre Heimatländer zurückkehren. Das Schiff war auf dem Weg nach Gaza gewesen. In Madrid haben Zehntausende gegen die sozialistische Regierung demonstriert. Die Opposition wirft Ministerpräsident Sanchez Korruption vor. Aus Madrid, Marc Hoffmann.
Laut Polizeiangaben waren es 50.000 Menschen auf der zentralen Plaza de España im Zentrum Madrids. Die konservative Partei PP, die zur Kundgebung aufgerufen hatte, spricht von bis zu 100.000. Viele schwenkten die Nationalflagge. In Sprechchören forderten die Demonstranten immer wieder den Rücktritt von Ministerpräsident Sanchez. Oppositionsführer Alberto Feijó warf diesen Mafia-Praktiken vor und rief Sanchez auf, den Weg frei zu machen für Neuwahlen. Hintergrund sind mehrere Korruptionsvorwürfe im Umfeld der regierenden sozialistischen Partei PSOE. In einem Fall wird etwa gegen den Bruder von Regierungschef Sanchez ermittelt, wegen möglicher Vetternwirtschaft.
Und das Wetter in Deutschland. Am Tage wechselhaft mit sonnigen Abschnitten, dazwischen immer wieder etwas Regen, vereinzelt Gewitter. Höchstwerte 15 bis 23 Grad. Am Dienstag im Norden unbeständig mit Regen, im Süden sonnig und trocken, 15 bis 26 Grad. Und am Mittwoch nur über der Mitte einzelne Schauer, sonst freundlich, 17 bis 29 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und da gibt es eine Falschfahrermeldung. Achtung, Falschfahrer auf der A7 Füssenreute-Ulm. Zwischen Memmingen Süd und Bergheim kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A7 Füssenreute-Ulm zwischen Memmingen Süd und Bergheim ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht in beiden Richtungen. Und noch eine weitere Warnmeldung. Vorsicht bitte auch in Frankfurt am Main Nied auf der B40 Nied-Griesheim. Zwischen Niederkirchweg und Mainzer Landstraße werfen Personen Steine auf die Fahrbahn. Passen Sie gut auf sich auf und kommen Sie weiterhin gut durch.
Die ARD-Infonacht.
Mit Konstanze Nastarowitz. Hallo. Und ich fange die Falschfahrermeldung gleich wieder ein. Entwarnung jetzt für die A7 Füssenreute-Ulm. Kein Falschfahrer mehr zwischen Memmingen Süd und Bergheim. Wer an Dänemark denkt, der denkt zuerst vielleicht an Hygge, an das gemütliche dänische Lebensgefühl, vielleicht auch an schöne Inneneinrichtungen und einen Sommerurlaub am Meer. Doch es gibt auch eine andere Seite Dänemarks, denn weniger hügelig gehen die Dänen seit mehr als 10 Jahren mit Migrantinnen und Migranten um. Seitdem verfolgt das Land einen harten und einen strengen Kurs in der Asyl- und Migrationspolitik. Kritiker sagen, es gehe den Dänen vor allem um Abschreckung von Geflüchteten, zum Beispiel mit hohen Strafen bei Verstößen gegen Einreiseverbote. Die indirekte Botschaft? Kommt gar nicht erst nach Dänemark. Wie das dänische Modell im Alltag funktioniert und ob es auch ein Vorbild für Deutschland sein könnte, das ist jetzt Thema bei Janina Werner im Weltspiegel-Podcast.
Wir sind hier eingeschlossen. Du bist kein freier Mensch. Wir sind gezwungen, hier zu bleiben. Wir haben keine Zukunft. Ich bin denen völlig egal. Ich bin nur ein Stück Fleisch, das hier herumläuft.
Das sagt Farhad, der sitzt seit 8 Jahren in einem dänischen Abschiebegefängnis, denn sein Asylantrag wurde abgelehnt. Und seit 2015 fährt das Land einen harten Migrationskurs. Und auch jetzt unter den Sozialdemokraten, die seit 2019 an der Macht sind, hat sich der Kurs nochmal verschärft. Das Land nimmt kaum noch Geflüchtete auf und abgelehnte Asylbewerber werden in gefängnisähnlichen Lagern untergebracht. Was heißt das für die Menschen, die es betrifft und wie kommt das eigentlich bei den Dänen an? Darüber spreche ich mit der ARD-Korrespondentin Julia Weschenbach. Hallo Julia.
Hallo Janina.
Für die Weltspiegel-Doku bist du ja mit deinem Kollegen Christian Blenker unterwegs gewesen und du bist ja auch durch das Land gereist und hast ja auch mit Geflüchteten gesprochen. Also eben diejenigen, die von dieser harten dänischen Migrationspolitik betroffen sind. Was haben die dir denn so erzählt?
Ja, wir sind ausgerechnet auf die Insel Ärö gereist, um Geflüchtete zu treffen. Das ist so eine dänische Urlaubsinsel. Und da haben wir mit einer syrischen Familie gesprochen, die seit 2017 in Dänemark ist. Der Papa sogar schon 2 Jahre früher oder länger. Und die kamen uns ziemlich gut integriert vor. Die haben Dänisch mit uns gesprochen. Die Kinder gehen hier zur Schule. Aber trotzdem wissen sie eigentlich eben, dass sie keine Zukunft in Dänemark haben, weil Dänemark so Menschen wie sie zurückschicken will, sobald die Situation in ihrem Heimatland ein bisschen besser ist. Und deswegen bekommen die immer nur eine befristete Aufenthaltserlaubnis für 2 Jahre am Stück. Und die läuft jetzt nächstes Jahr wieder aus. Und je nachdem, wie die Situation dann ist, könnte es eben sein, dass sie ganz plötzlich zurück müssen. Das hat uns die Mama der Familie Alla erzählt. Sie sagt, es ist ganz schwierig, hier in Sicherheit, in Stabilität zu leben, weil die Dänen eben ganz kritisch drauf gucken, ob man weiter einen Anspruch auf Asyl hat. Und deswegen fühlt man sich die ganze Zeit eigentlich unter einem ziemlichen Druck. Und wir haben auch Alas beiden Söhne getroffen, mit denen haben wir ein bisschen Basketball gespielt an der Schule. Und gerade für die beiden wäre das natürlich total heftig. Die sind Teenager, beide, die leben jetzt schon ihr halbes Leben in Dänemark und können sich an kaum noch was anderes erinnern. Und davon hat uns zum Beispiel der ältere Sohn Abdul erzählt. Der sagt, die haben sich jetzt hier ein Leben aufgebaut mit Freunden, haben die Sprache gelernt, eine Ausbildung. Und es wäre halt hart, das von jetzt auf gleich alles zurücklassen zu müssen. Die haben auch uns erzählt, ihr Arabisch sei jetzt auch gar nicht mehr so gut, dass sie so nahtlos in eine arabische Schule gehen könnten in Syrien. Also für die ist einfach Dänemark jetzt ihr Lebensmittelpunkt und da können sie aber eben jederzeit rausgerissen werden.
Seit 2015 fährt Dänemark einen harten Kurs in Sachen Asyl- und Migrationspolitik. In der dänischen Politik heißt es, wir müssen die Sozialsysteme schützen. Deswegen nimmt das Land kaum noch Geflüchtete auf. Asylbewerber, die es aber ins Land geschafft haben, leben in gefängnisähnlichen Lagern. Der Staat darf ihnen sogar Schmuck abnehmen, wenn dieser einen bestimmten Wert übersteigt. Und es gibt ein sogenanntes Ghetto-Gesetz. Das soll einen gewissen Anteil an nicht-westlichen Ausländern in Stadtvierteln unterbinden. Und wie ist das dann für so eine syrische Familie, die dann auf so einer kleinen, idyllischen Insel lebt? Weil wahrscheinlich waren da jetzt nicht noch so viele syrische Geflüchtete untergebracht, oder?
Nein, das ist ganz spannend. Sie haben uns erzählt, dass es nur 6 syrische Familien insgesamt auf dieser Insel gibt. Und das merkte man der Insel auch so ein bisschen an. Die war jetzt eher geprägt von vielen Touristen und Dänen. Und das ist natürlich ein ganz anderes Leben, als wenn man jetzt in so eine Stadt kommt. Und Dänemark macht das ganz bewusst, verteilt die Geflüchteten im ganzen Land. Und diesen Syrern ist jetzt eben die Insel zugeteilt worden. Und für die Mutter, die hat uns auch erzählt, es war eine ziemliche Umgewöhnung. Die kommen aus Aleppo. Sie ist so das Großstadtleben gewohnt und dann landete sie auf einmal auf dieser kleinen Insel, die ja so ein bisschen isoliert ist, wo man mit der Fähre natürlich erst mal aufs Festland muss, um in größere Geschäfte gehen zu können oder so. Das war für die schon eine Umstellung auch. Aber es ist natürlich der Integration dienlich, weil sie einfach in eine dänische Schule da sofort gegangen sind und ganz viele Dänen kennengelernt haben.
Und sag mal, diese Familie muss jetzt warten, bis sie ihren Aufenthaltstitel verlängern können. Aber andere Asylbewerber, die zum Beispiel ja schon abgelehnt worden sind, die werden in Abschiebegefängnisse untergebracht. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen beschreiben, wie sieht's da aus? Was ist das für ein Ort? Weil das ist ja nicht, was man so täglich irgendwie sieht.
Nee, Kritiker nennen das Abschiebegefängnisse. Die Regierung sagt dazu Ausreisezentren. Davon gibt's mehrere im Land. Eins auch speziell für Familien. Und wir haben jetzt eins besucht, das so wirklich mitten auf dem platten Land liegt in Jütland, im Nichts zwischen Feldern und ein bisschen Wald. Da ist ein ganz großer Zaun drumherum und drinnen steht so ein ehemaliges, also es war früher tatsächlich ein richtiges Gefängnis. Und da sind dann noch so Baracken errichtet worden, in denen die Menschen wohnen, also abgelehnte Asylbewerber, aber auch welche, die geduldet sind, die mal eine Aufenthaltserlaubnis hatten, die sie verloren haben. Wir haben da einen Bewohner in diesem Zentrum besucht, der lebte in einem ziemlich kleinen Zimmer. Da lag so eine Matratze auf dem Boden und das war es dann auch schon. Es war jetzt auch nicht besonders sauber da, hat ein bisschen gemüffelt vielleicht. Man hat einfach gemerkt, dass die Menschen da so rumhingen und keinen Lebensinhalt haben. Die wissen nicht, womit sie ihren Alltag füllen sollen. Die fristen da tatsächlich ein ziemlich trostloses Dasein.
Und wer sitzt denn dann so in so einem Abschiebegefängnis? Was sind das für Menschen und wie viele sind das vielleicht auch?
Da, wo wir waren in Kersulgor, da sind mehr als 200 Menschen untergebracht, fast ausschließlich Männer. Das sind zum Teil Menschen, die einen Aufenthaltserlaubnis eigentlich hatten, dann aber zum Beispiel straffällig geworden sind und dann hat ein Gericht sie zur Ausreise verurteilt und jetzt können sie aber vielleicht nicht ausreisen, weil Dänemark kein Abkommen mit ihrem Heimatland hat oder weil ihr Leben in ihrer Heimat erwiesenermaßen bedroht ist, also vielleicht, weil ihnen da eine Todesstrafe droht. Und dann gibt's andere, die haben einfach keine Aufenthaltserlaubnis bekommen, die hatten nie eine. Und da haben wir den Fahad getroffen, der ist 27, ist Kurde aus dem Iran und der wohnt tatsächlich schon seit 8 Jahren in diesem Ausreisezentrum.
Du erhielst ihn, du eigentlich nur die Hör. Du musst arbeiten.
Der Vater hat uns erzählt, er fühlt sich da total eingeschlossen, er hat keine Möglichkeiten, er darf nicht arbeiten, er hat keine Zukunft, das weiß er. Und außerdem hat er das Gefühl, dass er den Leuten, die dort auch im Ausreisezentrum arbeiten, ihn betreuen, dass er denen völlig egal ist, dass er denen egal ist. Er sagt wörtlich, er sei nur ein Stück Fleisch, das da rumläuft. Es habe ihn noch nie jemand gefragt, wie es ihm geht und er ist aber eben gezwungen, da zu sein. Bei Fahad ist die Situation so, dass er nicht in den Iran zurück will, aber Dänemark will ihn eben auch nicht haben. Und weil Dänemark nicht mit dem Regime im Iran zusammenarbeitet, können sie ihn nicht dorthin abschieben. Aber wie er gerade im Turmen erzählt hat, darf er in Dänemark jetzt eben auch nichts. Und sein Vorwurf ist so ein bisschen, dass man versucht, ihn im Ausreisezentrum mürbe zu machen mit den schlechten Bedingungen und den wenigen Rechten, die man da hat, damit er dann doch irgendwann freiwillig geht, weil es in diesem Zentrum zum Beispiel so ist, dass die Bewohner tagsüber raus dürfen und abends müssen sie sich dann aber wieder im Zentrum melden und da übernachten. Und das ist für Fahad eine ganz, ganz große Belastung, weil er nämlich eine kleine Tochter hat. Die wohnt aber 3 Stunden weg mit Bus und Bahn bei der Mama und deswegen kann er sie nur 2-mal im Monat sehen. Und davon hat er uns auch erzählt. Er sagt, keiner kann verstehen, wie es für ihn ist, da wieder fahren zu müssen. Jedes Mal, wenn er seine Tochter besucht hat, dann weint sie so fürchterlich und er kriegt ihr Weinen dann nicht mehr aus dem Kopf, wenn er zurück ist. Das läuft dann in Dauerschleife in seinem Kopf, sagt er. Also alles super hart für ihn, da zu sein.
Und wenn er jetzt schon seit 8 Jahren, das ist ja eine unglaubliche Zeit, in diesem Abschiebegefängnis ist, klappen denn dann die Abschiebungen zum Beispiel auch schneller in Dänemark? Irgendwie wirkt es ja nicht so.
Nee, da muss man ein bisschen differenzieren, glaube ich. Wir haben auch mit dem zuständigen Minister gesprochen und der hat gesagt, Dänemark ist gut darin, Menschen, die zum Beispiel aus wirtschaftlichen Gründen nach Dänemark kommen und solche, die eben relativ offensichtlich keinen Anspruch auf Asyl haben, abzuschieben. Aber in diesen ganz schwierigen Fällen, das haben wir jetzt wirklich gemerkt, auch als wir da waren an Fahads Beispiel und auch an anderen, wo jemand nicht freiwillig ausreist, aber es eben auch kein Abkommen mit dem Heimatland gibt. Da haben wir gesehen, da hat Dänemark jetzt auch keine schnellen und einfachen Lösungen parat. Dann landen die abgelehnten Asylbewerber in solchen Zentren und das eben manchmal über viele Jahre, wie Fahad. Und der Minister, der sich damit beschäftigt, das ist ein Minister, der extra für das Thema Ausländer und Integration da ist. Kåre Dybvad heißt der. Und mit dem haben wir uns auch in Kopenhagen getroffen. Der macht den Job so seit ungefähr 3 Jahren. Und der hat uns erzählt, ja, dieses Ausreisezentrum, das ist ziemlich trostlos, aber das ist es auch mit Absicht. Er sagt, diese Ausreisezentren sind keine Gefängnisse, aber ja, die Bedingungen da sind ziemlich spärlich. Aber eben auch, weil er meint, wenn wir jetzt diesen abgewiesenen Asylsuchenden alle Möglichkeiten geben würden, wenn wir die hier arbeiten lassen würden, wenn die in einer Wohnung leben dürften, wieso sollten sie dann jemals freiwillig in ihr Heimatland zurückgehen? Da hätten sie ja gar keinen Grund zu. Der hat uns also quasi bestätigt, dass es so eine bewusste Strategie ist, diesen Menschen so wenig Chancen und so ein wenig freies Leben wie möglich zu geben. Und er sieht das sogar als Vorbild für andere Länder in Europa, auch für Deutschland. Da seien durchaus Dinge übertragbar.
Und das Image des Landes ist ja auch liberal, smart, Hygge, also so gemütlich sein. Gleichzeitig aber hast du jetzt ja uns auch erklärt, verschärft Dänemark seit Jahren seine Migrationspolitik und seine Gesetze. Und wie kommt das denn bei den Menschen auch an?
Die große Mehrheit der Dänen steht hinter dieser Politik, genau wie die große Mehrheit der Parteien im dänischen Parlament. Wir haben dazu in Kopenhagen mit einer Politologin gesprochen. Die steht dieser Linie selbst eigentlich ziemlich kritisch gegenüber, vor allem auch der Rhetorik, die in Dänemark da herrscht. Die hat uns aber trotzdem Folgendes gesagt. Die hat uns gesagt, es gibt eine große Unterstützung dieser Ausländerpolitik, die Dänemark führt. Und alle, die was anderes sagen, bekommen sofort zu hören, dass sie Halal-Hippies sind und dass sie die dänische Gesinnung, das Dänischsein untergraben. Das ist natürlich überspitzt formuliert, aber für die Dänen ist diese Linie in der Ausländerpolitik inzwischen normal, sagt sie. Und ja, es gibt natürlich auch Menschen, die dagegen sind, aber weitestgehend ist das Konsens. Und deshalb hat das Thema zum Beispiel bei der letzten Parlamentswahl auch kaum eine Rolle gespielt.
Danke, Julia.
Vielen lieben Dank.
Gerade haben wir von Julia gehört, wie es den Menschen im Land geht. Dänemark wird häufig als Vorbild für einen strikten Asylkurs genannt. Aber ist dieses harte Vorgehen bei der Migration wirklich besser und könnte man das einfach auf Deutschland übertragen? Gerald Knaus ist Soziologe und er hat auch viele Bücher zum Thema Migration geschrieben. Und er hat den EU-Türkei-Deal 2016 mit ausgehandelt. Hallo, Herr Knaus.
Hallo, guten Tag.
Sie waren ja selbst vor kurzem in Dänemark und was haben Sie da für einen Eindruck bekommen?
Ja, ich war mehrmals in Dänemark in den letzten Jahren, vor kurzem auch wieder Anfang des Jahres. Und mein Eindruck ist, dass man doch das eine oder andere von Dänemark lernen kann, dass sie Verbündete sein können auf der Suche nach einer Politik der humanen Kontrolle. Dass aber andere Dinge, die in Dänemark klappen, in Deutschland nicht klappen werden, weil einfach die Dimensionen, die Zahlen, um die es geht, vollkommen andere sind. Also ganz kurz gesagt, Die Dänen haben eine sehr kluge Politik, Ausreisepflichtige dazu zu bewegen, freiwillig auszureisen. Aber zu dem Zeitpunkt, dass ich in Dänemark war, gab es dort ungefähr so viele Ausreisepflichtige, wie ich kurz danach erfahren habe, in der Stadt Düsseldorf allein. Also die Zahlen sind einfach viel kleiner und dadurch sind Dinge möglich, die aufgrund der hohen Zahlen in Deutschland so praktisch nicht umsetzbar sind.
Da kommen wir bestimmt ja auch gleich noch mal genauer drauf, um das zu vertiefen. Also Ziel der dänischen Regierung ist ja, wie Sie selber so sagen, null Asylbewerber. Wie soll sowas denn möglich sein?
Naja, da kann man zwei Dinge sagen. Erstens liegt Dänemark ziemlich weit weg von Krisenregionen. Das heißt, jeder, der nach Dänemark will, reist durch eine ganze Reihe von sicheren Staaten. Und es gibt zwei Dinge. Das Rechtliche, man kann sagen, Menschen können ja den Asylantrag auch in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland stellen. Und natürlich das Politische. Politisch haben wir in Europa derzeit tatsächlich ein System, das sagt, Leute sollen den Antrag im ersten sicheren Staat stellen. Und so gesehen muss Dänemark nur signalisieren an mögliche Asylantragsteller, es ist besser für euch, ihr geht nach Frankreich oder ihr bleibt in Deutschland. Und das ist den Dänen in den letzten Jahren relativ gut gelungen.
Bevor wir gleich weiterreden, erkläre ich mal kurz die Sonderrolle Dänemarks. Dänemark hat innerhalb der Europäischen Union eine Sonderrolle in Bezug auf die Migrationspolitik. Denn Anfang der 90er Jahre einigten sich die damaligen Mitgliedsländer der EU, dass sie alles, was mit Migrationspolitik zu tun hat, gemeinsam regeln sollten. Dänemark hat sich aber damals ein sogenanntes Opt-out vorbehalten. Das Land kann also eigene Regeln aufstellen, wobei das grundsätzliche Recht auf Asyl trotzdem bestehen bleibt. Und eigentlich soll es ja eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik geben, aber Dänemark geht auch öfter einen Sonderweg. Warum?
Naja, also die Dänen haben schon ziemlich viele der gleichen Standards. Sie haben nicht alles Recht, weil sie eine Ausnahmeklausel hatten, als dieses Flüchtlingsrecht europäisiert wurde. Aber sie haben das meiste übernommen. Sie sind auch Teil des Dublin-Systems, sie sind ja auch in Schengen dabei. Und natürlich gilt auch die Menschenrechtskonvention. Also vieles von dem, was die Dänen machen, kann jedes Mitglied der EU auch machen. Ich glaube nur, dass die dänischen Regierungen der letzten Jahre erkannt haben, wenn die Bevölkerung nervös wird, und im Jahr 2016 gab es in Dänemark 20.000 Asylanträge, das ist so, wie wenn es in Deutschland 260.000 gibt, also schon relativ viel für ein kleines Land. Wenn die Bevölkerung nervös wird, dann muss man was tun, aber es sollte etwas sein, was auch eine schnelle Wirkung hat. Und natürlich ist Dänemark ein Rechtsstaat und es kann nicht Recht brechen. Und da haben die Regierungen relativ schnell gehandelt und ja, politisch erfolgreich. Also eine Partei wie die FPÖ in Österreich, ein Land, das ähnlich ist wie Dänemark, auch viele Asylanträge hat, aber bei den letzten Wahlen war die FPÖ die erste Partei in Österreich oder die AfD in Deutschland, zweite Partei, erste Partei in vielen Bundesländern im Osten, zweite Partei in Bayern und Baden-Württemberg und Hessen. Das ist in Dänemark verhindert worden, auch durch eine proaktive Politik. Aber wie gesagt, für Deutschland kann die Lösung nicht national sein. Deutschland ist zu groß, mitten in Europa, ein Zielland für viele, die kommen. Deutschland braucht wirklich mit Verbündeten zumindest, mit einer Gruppe von Ländern, eine Lösung, die die irreguläre Migration in die EU insgesamt reduziert und kann da mit Dänemark zusammenarbeiten.
Warum wird dieser strikte Asylkurs oft für so ein Vorbild auch gehandelt in Deutschland? Und kann man das auf Deutschland übertragen, weil alleine geografisch die beiden Länder ja auch schon sehr unterschiedlich sind?
Ja, also eines wird in Deutschland sehr schwierig sein. Wir erleben gerade dieses Experiment. Derzeit versucht ja die deutsche Bundesregierung, ein ähnliches Ziel zu erreichen. Also das Signal in Deutschland mit den Binnengrenzkontrollen ist ja zu sagen, wir wollen eigentlich auch null Asylanträge haben. Denn idealerweise, das wird natürlich nicht passieren, weil es praktisch nicht umsetzbar ist, weil es nicht funktionieren kann, aber idealerweise wäre das Ziel dieser Binnengrenzkontrollen zu sagen, bleibt in Polen, bleibt in der Schweiz, bleibt in Frankreich oder bleibt in Österreich für den Asylantrag. Aber Deutschland probiert das, warum wird es nicht klappen? Weil die Leute, die die EU erreichen, sind ja in der EU, aus Afghanistan, aus Syrien, aus den Ländern Nord- oder Westafrikas und die verschwinden ja nicht. Also die gehen ja in irgendeines der EU-Länder. Und meistens gehen sie in ein EU-Land, wo sie zwei Dinge brauchen. Sie müssen wissen, dass sie human Das heißt, so wie das Recht es vorsieht, behandelt werden. Das wissen sie in Österreich, das wissen sie in Deutschland, das wissen sie in der Schweiz. Und zweitens gehen sie oft in Länder, wo sie schon eine Community haben. Also 80% der Syrer in den letzten Jahren erhielten Schutz in der gesamten EU, nur in Österreich und Deutschland. Also 4 von 5 Syrern gehen in diese beiden Länder. Und das lässt sich nicht einfach abstellen. Also Deutschland kann von Dänemark lernen, wie man über Migration diskutiert. Da haben die Dänen einige praktische Dinge gemacht, die sinnvoll sind. Ich glaube auch die Idee der sicheren Drittstaaten, wie sie die Dänen vorschlagen, ist extrem wichtig für Europa. Aber Deutschland kann nicht Dänemark sein. Dazu ist es zu groß.
Was würden Sie denn sagen, läuft in Dänemark gut und was könnte man gut auf Deutschland übertragen?
Also es sind Details, die gut sind und es gibt eine große Botschaft. Die große Botschaft ist, es hängt sehr, sehr viel davon ab, wie viele Menschen kommen. Also wie sehr man sich um Einzelne kümmern kann, ob die Aufnahmekapazitäten ausreichen, hat mit der Zahl zu tun. Und in Deutschland waren es in den letzten Jahren halt Rekordzahlen. Die Dänen haben eine niedrigere Zahl. Aber abgesehen von diesem Punkt haben die Dänen in einigen Punkten auch sehr klare Botschaften. Also wer einen Asylantrag stellt und keine Aussicht auf Erfolg hat, und in Deutschland stellen immer noch viele aus Vietnam, aus den Westbalkanstaaten, in den letzten Jahren auch aus Moldau, auch aus Georgien, einen Asylantrag, wo im Grunde genommen weniger als 0,5% dieser Anträge aus diesen Ländern eine Chance auf Erfolg haben. Und da hat Dänemark eine klare Politik. Also diese Leute mit einem aussichtslosen Antrag werden auch gehört. Jeder wird gehört, das ist das Recht. Aber die werden ganz, ganz schnell bearbeitet und die bekommen dann auch keine Unterstützung. Also die Idee, dass, wie das in Deutschland lange der Fall war, jemand, der abgelehnt ist aus einem Land, wo es eigentlich keine Verfolgung gibt, dass das auch noch einige Monate dauert und dann noch Unterstützung bekommt, das sind Signale, das hat nichts mehr mit Flüchtlingsschutz zu tun. Und das haben die Dänen nicht. Und bei der Rückkehr setzen sie sehr, sehr stark auf freiwillige Rückkehr, inklusive Anreize, inklusive finanzielle Unterstützung. Sie wissen auch, wie schwierig es ist, Menschen in Länder zurückzubringen, wo die Länder nicht kooperieren. Und daher ist auch ein Anreiz, auch Druck. Man sagt den Menschen, ihr müsst ausreisen, ihr habt hier keine Chance. Das geht aber natürlich leichter, wenn die Zahl klein ist. Aber es ist auch der Anreiz, wir unterstützen euch, wie könnten wir euch auch finanziell helfen? Das eine oder andere, da kann man sicherlich auch lernen. Und das Letzte ist, ich glaube, das eine oder andere auch an den Verfahren ist vorbildlich. Also zum Beispiel, dass die Berufung bei einem abgelehnten Asylantrag, die wird automatisch schon vorbereitet. Also man nimmt an, dass jemand, der abgelehnt wird, automatisch auch in die Berufung geht. Man kann natürlich sagen, ich will nicht berufen, ich reise gleich aus. Aber dadurch, dass man das annimmt, die Fristen werden verkürzt. Auch die Wartezeit. Und auch für diejenigen, die am Ende Schutz bekommen, ist ja ein schnelles Verfahren immer besser als ein langsames.
Der Weltspiegel-Podcast mit Janina Werner. Weitere Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek.
Zwischen Größenwahn und politischem Kalkül.
Amerika. Wir müssen reden.
Der Zustand Amerikas beschäftigt Ingo Zamperoni nicht nur als Moderator der Tagesthemen,
sondern bei uns zu Hause wird weiter diskutiert.
Mit seiner Frau, der US-Journalistin Jif Bergenon.
Wir müssen miteinander reden, weil sonst es wird nur schwerer. Auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben.
Aus tragischem Anlass eine besondere Folge unseres Podcasts.
Wir kommen gar nicht drum herum, zu erwähnen und das eben zu thematisieren, dass dein Papa Jif jetzt verstorben ist.
Politik war diese Verbindung. Und wir hatten immer verschiedene Meinungen, seit ich, glaube ich, 18 war, seit ich alt genug zu wählen war. Und wir hatten eine Art zu diskutieren, zu streiten, wie in einer Debatte, in einer sportlichen Debatte. Aber am Ende hatten wir immer, ich hab dich lieb gesagt, am Ende der Diskussionen.
Amerika, wir müssen reden. Alle Folgen in der ARD Audiothek.
6 Monate ist es her, dass der syrische Diktator Assad gestürzt wurde. Was hat sich seitdem getan und wie lang ist der Weg noch für das neue, das freie Syrien? Wir schauen da gleich nochmal genauer drauf hier in der ARD-Infonacht. 6 Monate nach Assads Sturz. Syrien sortiert sich. Gleich gibt's aber hier erstmal noch die Nachrichten.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Wolfgang Berger. In Los Angeles ist die Lage seit dem Einsatz der Nationalgarde angespannt. Es hat bereits Auseinandersetzungen zwischen Soldaten und Demonstranten gegeben. Führende US-Demokraten kritisieren den Einsatz. Aus der Nachrichtenredaktion Daniela Stahl.
Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, bezeichnet die Mobilisierung der Nationalgarde durch Präsident Trump als rechtswidriges Vorgehen, das gegen die Souveränität des Bundesstaates verstoße. Trump hatte den Einsatz von rund 2000 Nationalgardisten als Reaktion auf die Demos in Los Angeles angeordnet. Diese richten sich gegen das harte Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE gegenüber Migranten. Nur wenige Stunden, nachdem die Nationalgarde eingetroffen war, gab es bereits erste Zusammenstöße. Die Soldaten setzten Pfefferspray und Schlagstöcke gegen die Demonstranten ein.
Bundesinnenminister Dobrindt warnt davor, dass junge Extremisten immer gewaltbereiter werden. Vor allem in der rechtsextremen Szene wachse die Gewaltbereitschaft, sagt der CSU-Politiker der Funke Mediengruppe. Dieser Trend sei aber auch bei extremen Linken und jungen Islamisten zu beobachten. Morgen will der Bundesinnenminister den aktuellen Verfassungsschutzbericht vorstellen. Israel hat das pro-palästinensische Hilfsschiff Batlen vor seinem Eintreffen im Gazastreifen gestoppt. Die Yacht sei umgeleitet worden und liege jetzt in Israel vor Anker, teilte das Außenministerium in Jerusalem mit. Die Aktivisten, zu denen die Schwedin Greta Thunberg und die Deutsche Yasmin Achar gehören, sollen nach Hause zurückkehren. Die Hilfsgüter an Bord würden nun über, so wörtlich, echte Hilfskanäle in den Gazastreifen gebracht werden, hieß es. Portugal hat die Nations League gewonnen. Die Fußballnationalmannschaft um Weltstar Cristiano Ronaldo siegte in München im Finale gegen Spanien mit 5:3 im Elfmeterschießen. Aus München Philipp Hofmeister.
Cristiano Ronaldo selbst hatte seinen Anteil am Triumph, traf zum 2:2 Ausgleich nach gut einer Stunde in einem intensiven und abwechslungsreichen Endspiel, in dem Spanien durch Zubimendi und Oyarzabal zweimal in Führung lag und Portugal durch Mendes und eben Ronaldo zweimal ausgleichen konnte. Im Elfmeterschießen versagten Spaniens Sturmroutinier Morata als einzigem Schützen die Nerven. Portugal feiert nach 2019 schon seinen zweiten Triumph in der Nations League und krönt sich zum alleinigen Rekordchampion dieses Wettbewerbs.
Überschattet wurde das Finale vom tödlichen Unfall eines Fans. Der Mann war während des Spiels vom Mittelrang auf die